Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Episode Action Cult. Ja, wer sich mit der Geschichte von Action Cult ein wenig befasst, der weiß auch, dass ich für eine Weile beim Podcast Bullet und Fist oder später Bullets and Fists mitgesprochen habe. Und zwar habe ich da mit Kollege Tom Burgas angefangen, mich durch die Filme von Uwe Boll zu sprechen. Was dann passiert ist, naja, irgendwann warst du mal Teil von drei Podcasts und da musste man mal sagen, hey, das geht zeitlich nicht mehr. Aber irgendwie hat mich das Projekt einfach nie so ganz losgelassen, denn ich habe all diese Filme schon organisiert und dachte, hey, nein, auch das Feedback von euch da draußen, ihr wolltet mehr Uwe Boll-Besprechungen, ihr habt wirklich Bock drauf. So habe ich mal spontan dem Tom geschrieben, hey Tom, sag mal, wenn ich jetzt die Uwe Boll-Reihe bei Action Cult weiterführen würde, wie wäre denn das für dich? Und vor allem, hättest du Bock, das weiter zu betreiben, einfach unter Flagge von Action Cult? Und Tom, wie er ist, hat gesagt, ja, klar, machen wir. Jedenfalls, liebe Zuhörer, es geht weiter mit Boll-Besprechungen hier bei Action Cult. Ihr könnt euch freuen, da wird momentan etwa jeden Monat eine Episode folgen. Und ich bedanke mich für das ganze Feedback, das ihr uns gegeben habt für die Episoden. Auch, dass ihr wollt, dass diese Besprechungsreihe weitergeht. Und ihr habt danach gefragt und ihr bekommt's. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit dem German Fried Movie. Bitte bedenkt, dass wir diese Aufnahme schon vor längerer Zeit gemacht haben. Mit anderem Equipment, anderen Aufnahmetools. Alles noch nicht so ausgereift, wie es heute ist. Ich wünsche viel Spaß. Ciao!
Liebe Leute, lieber Dominik, ich grüße dich erstmal hier in unseren heiligen Heilen. Du bist ja kein Gast mehr. Wir machen das zusammen. Das ist ein gemeinsames Projekt. Ich habe Podcast, ganz viel Filmzeug, was ich nebenbei mache. Du bist mittlerweile auch eine Podcast-Legende, lieber, lieber Dominik. Wir haben diverse Running Gags, alles schon hinter uns. Wir brauchen hier nichts erklären, weil das Schöne ist. Das ist unser Projekt, uns kann alles scheißegal machen, wir müssen uns an nichts hier halten, wir quatschen ins Blaue hinein, wir haben ein Projekt uns auserkoren. Bevor wir das alles erklären, will ich erstmal sagen, es ist mir ein inneres Blumenpflücken, lieber Dominik, das mit dir hier zu machen.
Ja, was soll ich dazu noch sagen? Danke, Tom, danke an alles, was es uns ermöglicht hat, dass wir dieses Projekt jetzt heute ist der, ja, um die Leute mal wirklich aufzuklären, wann das ganze Baby gestartet hat. Heute ist der 6. November 2021. Einfach,
ja. Ja, einfach mal so im Raum stehen lassen.
Wir wissen noch nicht genau, wie lange wir brauchen, bis das Baby auf der Welt ist. Vielleicht dauert es effektiv 9 Monate.
Vielleicht ist es auch irgendwann Teil einer Recherche der Polizei, um zu ergründen, warum wir uns gegenseitig die Schädel eingeschlagen haben.
Warum wir komplett durchgedreht sind.
Ja, und zwar, wir wollen ein komplett Kompendium in Richtung Uwe Boll rausschießen. Wir wollen, und so wie ihr das jetzt wahrscheinlich sowieso schon wisst, weil ihr jetzt schon die erste Folge vor Ort habt, aber jetzt im Moment sind wir noch frisch wie ein kleines Baby samt vollgeschissener Windel. Wir riechen möglicherweise auch nicht besser, aber wir möchten einfach zu jedem Film von Uwe Boll, zu jedem Output eine Folge aufnehmen. Das heißt allerdings auch Filme, zu denen wir nicht viel zu sagen haben. Das wird vielleicht eine sehr kurze, vielleicht picken wir uns da auch einfach irgendeinen Schauspieler raus, mit dem er denn oft zusammengearbeitet hat, damit wir da denn öfter drüber reden. Konzeptmäßig sind wir sehr, sehr gut bedient hier. Unser Konzept heißt nämlich, wir drücken mal auf Aufnahme und gucken mal, wie das läuft. Jo. Denn wir haben auch den Vorteil, so ehrlich können wir ja sein, dass wir uns mit Uwe Boll-Filmen auch schon vorher beschäftigt haben, uns teilweise die Extras alle schon reingepfiffen haben. Also wir gehen hier nicht blauäugig rein. Es gibt ja einen Grund, warum das Thema Uwe Boll uns so beschäftigt. Welches wird es, mein lieber Dominik?
Oh, es gibt einen Grund, einen speziellen Grund. Also ich sehe vor allem einen, dass dieser Mann vielleicht zu Unrecht permanent von den Kritikern gekillt wurde. Vielleicht manchmal zu Recht, aber auch manchmal definitiv zu Unrecht. Und ja, das ist eigentlich mein größter Antrieb. Ich will Aufklärungsarbeit für Uwe Boll betreiben.
Ich fühl mich gerade so, als wenn wir irgendwie bei der, wie heißt hier die deutsche Dings hier, wenn die Zuschüsse kriegen hier für Kohle, wie heißt, bin ich bescheuert jetzt?
Ja, ich bin nicht deutsch.
Der deutsche Filmförderfonds.
Ja, genau. Als
würden wir so davor stehen mit unseren zwei Schildern. Gerechtigkeit! Gerechtigkeit!
Für Boll!
Denn ich muss auch ganz ehrlich sagen, mich kotzt es an, wie oberflächlich die Person Uwe Boll oder eher sein Filmschaffen, da muss man ja ganz klar nochmal teilen, ne? Person Uwe Boll und Filmschaffen Uwe Boll. Ja. Einfach wie ungerecht behandelt wird. Und klar kann man das alles belächeln und kann man sagen, ja hier, der Boll, haha, guck mal, hier hat er schon wieder ein YouTube-Video gemacht und das finde ich immer absolut falsch. Denn wir durch unsere Podcasts, mein Gott, haben wir viel Soße gesehen. Oder ich beschäftige mich ja teilweise auch noch viel mit dem Horrorbereich und da gibt es Regisseure, die produzieren am laufenden Band eine gequillte Scheiße und die haben auf einmal einen Kultstatus. Mhm. Ja, warum? Weil die sich eben nicht mit ihrer vorlauten Fresse vor irgendeine Kamera setzen, keine YouTube-Videos machen. Die bleiben schön im Kämmerlein, weil die ganz genau wissen, die kriegen die Hucke voll. Und das ist bei Boll eben anders. Der polarisiert, macht das schon immer. Ob das ihm zum Vorteil gereicht, wissen muss jeder für sich selber entscheiden. Ich sage ganz klar nein. Mhm. Und er ist jemand, der lautstark für seine Meinung einsteht. Und da sage ich auch klipp und klar, dass so jemand, anstatt so anzuecken, wofür es auf jeden Fall genug Nährboden gibt, wo ich auch meine Probleme mit der Person, vor allem Uwe Bolls, habe, soll man aber mal aufhören, das auf seine Filme zu projizieren. Wir sagen jetzt natürlich nicht, dass da tausende Klassiker bei sind, dass in ihm ein verkanntes Genie steckt. Aber da muss einfach mal ein gesunder Respekt her. Und inwiefern ihm da die Leute auch Steine in den Weg legen durch seine Art und er quasi schon irgendwie das Anti-Hollywood darbietet und dass das auch sehr angenehm sein kann, das wird man auf jeden Fall hier rauskristallisieren können und wir wären dabei, und das sage ich auch jetzt schon, Herr Dr. Uwe Boll, falls Sie das auf jeden Fall wahrscheinlich hören werden, manche wird mir wahrscheinlich leid tun, wenn sie vor mir sitzen würden, aber wir wollen einfach brutal ehrlich sein und wenn da manchmal gequillte Scheiße bei rausgekommen ist, dann ist es für uns gequillte Scheiße, aber die Meinung ist, oder dieser Podcast entstand aus purer Hingabe zum Kino selbst und ebenfalls da denke ich mal, dass wir da Gemeinsamkeiten haben.
Oh, absolut, und da möchte ich gleich noch hinzufügen, wir haben das wirklich besprochen, wie gehen wir das durch und wie kommen wir an diese Blüten, diese Filmblüten von Herrn Boll überhaupt ran? Und uns war ganz wichtig, ich glaube, das hat Tom auch wirklich explizit mehrmals erwähnt, ich will nicht mit irgendwelchen Raubkopien aus dem Internet arbeiten. Wir organisieren uns diese Filme und ihr könnt es glauben, der Tom, der hat eh schon alles, was Hollywood je hervorgebracht hat und auch der indische Kontinent und der asiatische. Er hat vorhin noch City Hunter, die DVD mir entgegenhalten müssen, im Wissen, dass ich da einen halben Herzinfarkt bekomme. Ist okay, Tom, ich verzeih dir das. Wir haben wirklich gebunkert jetzt. Ich habe praktisch selbst etwa 20 Uwe Boll-Filme mir organisiert in den letzten paar Wochen und ich finde es einfach nur geil, diesen Stapel jetzt mit dem guten Herrn Borgas durchzugehen. Stück für Stück, wie eine Zwiebel, gehen wir da bis zum saftigen Kern kommen irgendwann.
Ja, weil das Schöne ja auch ist, dass er diverse Phasen uns darbietet, ne? Also viele kennen ihn ja immer noch nur als diesen Videospiel-Verfilmungsregisseur, was ja nur eine Phase war, ne? Er hatte davor eine, wenn nicht gar, ich würde sogar sagen, zwei Phasen, danach auch Phasen gehabt und trotzdem, dieses Mantra bleibt ihm hängen. Was ich total verschenkt finde, aber auch so bin ich auf ihn gekommen. Und gerade was du sagst, diese, ich bin ja, wir sind ja auch Sammler, ich meine, wir haben hier wirklich halbe Videotheken. Ich meine, wie gesagt, einen eigenen kompletten Raum hier voll gepappt und trotzdem war das so schön, gezielt wieder auf Jagd gehen zu müssen. Denn ich weiß nicht, wie das Stand jetzt ein Jahr später oder was ist. Ob denn vielleicht schon ganz klar von Turbine Medien die Uwe Boll Special Collectors Edition reingekommen ist mit, weiß ich nicht, bei jeder Box gibt es einen handsignierten Boxhandschuh von Uwe Boll dazu. Würde ich auf jeden Fall feiern und hoffe, dass es die, gerade die Anfangsfilme, die sind gar nicht so einfach zu bekommen. Und so ein, zwei, drei Filme besitzen auch Mondpreise, aber genau wie du sagst, ich bin ein erklärter Gegner von Raubkopien, von irgendwelchen scheiß Internet-Links, wo man sich den Dreck an, irgendwelche Torrent-Ordner und so ein Quatsch, da könnt ihr mich mit jagen, da werde ich auch richtig böse, wenn mir einer damit kommt, dass er den da geguckt hat und sich einen Arsch freut, hey, ich hab den Film jetzt schon 5 Monate vorher gesehen, ja, steck ihn dir in den Arsch, du Wichser. Auf jeden Fall, ich finde, dieser Anspruch auch zu haben von den Leuten, ne, ich will alles sehen und das auch noch umsonst. Wo kommt das eigentlich her? Das ist Kunst. Also bezahl dafür, du Arsch.
Aber ich kann doch sagen, als ich, wie alt war ich? 1999, ich war 16 Jahre alt. Da haben wir, und das gebe ich auch offen und ehrlich zu, Star Wars Episode 1, weil halt der Release in der Schweiz einiges später stattgefunden hat, ein paar Wochen später als in den USA, und auch in Deutschland war gleichzeitig, haben wir den zum ersten Mal, mein erster illegaler Stream, ich habe den gesehen. Schweiz ist ja legal streamen, man darf streamen in der Schweiz, was man will. Auf so einem ganz, ganz kleinen Fenster, du hast übrigens nichts erkannt. Ich habe nichts erkannt, aber ich konnte sagen, ich habe gestern Star Wars gesehen. Und natürlich ging ich an die Premiere danach, logisch. Aber, und ganz ehrlich, das hat dann dieser Reiz des Verbotenen mit Filmschauen ist bei mir nie so ganz durchgedrungen. Bin ich ganz ehrlich.
Nee, bei mir auch nicht. Also ich habe in meinem ganzen Leben, ich glaube, vielleicht 4, 5 Filme illegal gesehen. Und das hatte vorhin auch nicht mal einen Grund gehabt. Das waren keine besonderen, die ich unbedingt sehen wollte. Ich weiß, er hatte zweimal die Ursache, dass der Film einfach nicht zu bekommen war. So manche Filme, die liefen irgendwann mal im TV, haben nirgendwo auf der Welt eine DVD-Umsetzung oder sonst irgendwas. Man kommt haptisch einfach nicht ran. Und dann finde ich das, ob es legitim ist, weiß man nicht, aber schon eher verständlich. Und ansonsten, ich glaube, mein erster war Scary Movie 2. War, glaube ich, der erste auf Englisch damals noch. Und bei mir ist es auch so, wenn, heute ist es ja was ganz anderes, ne? Die kommen alle mit ihren, weiß ich nicht, der Film wurde gestern angekündigt, dass da überhaupt irgendeine Lizenz eingekauft wurde und der erste hat die Version schon in 4K zu Hause. So ungefähr fühlt sich das schon immer an. Und trotzdem, ich sage mir, und das finde ich ist so ein Unding, jeder, der sich Filmliebhaber schimpft, kann mir nicht erzählen, dass der sich guten Gewissens zu Hause hinsetzt, sagt, boah, ich hab hier, hatte ich letztens erst gehabt, da hat einer irgendeinen neuen Film mit Jared Butler, den es bei uns noch ja nicht gibt, der einen Tag war der auf dem amerikanischen Markt da und er hat den schon gesehen, ja, ich hab ihn schon gesehen und da, ich war so stinkesauer, hab gesagt, du bist kein Filmfreund, denn würdest du wissen, dass die Leute, die da dran hart arbeiten, die müssen damit Geld verdienen, du nimmst deren den Job weg und diese, dass du überhaupt, die haben überhaupt nicht diese Verantwortung oder dieses Eingeständnis davon, dass die überhaupt was Falsches machen. Und da will ich den, ey, da kriegt eine Krise. Und die töten halt auch einfach den kleinen budgetierten Markt, ne, weil die gar keine Gewinne mehr machen können. Die gucken den ganzen Scheiß, die Vertriebe, die den aufnehmen wollen, die wollen dann natürlich auch nicht so viel Geld investieren. Und das heißt dann, an allen Ecken sinkt das Budget und einfach Filme sterben aus. Dank euch, ihr Scheiß Torrent-Gucker. Ich hasse euch alle. Wenn ihr in meiner Liste seid, geht runter von meiner Liste, entfreundet mich und fickt euch ins Knie. So, dit mal ein als kleine freundliche Anweisung meinerseits. Aber das Schöne, ja.
Ich muss kurz sagen, es ist ja wirklich ein Problem momentan, an physische Medien ranzukommen. Das werden immer weniger. Sony hat jetzt erst gerade verkündet, dass sie auf 2022 ihren DVD-Blu-ray-Output wirklich brutal minimieren werden. Da kommt vieles nicht mehr raus. Für mich als Liebhaber von gewissen Filmen es macht mich tief traurig, dass einige Titel für mich nicht erhältlich sind. Ich kann sie nicht bestellen. Ein Beispiel, also ich habe jetzt auf The Sorcerer, auf Friedkin's The Sorcerer, habe ich jetzt, da habe ich 2 Jahre gesucht, bis ich eine halbwegs passende Fassung fand, die ich kaufen konnte.
Das war die UK-Fassung. Die Arrow war von Arrow Video oder was?
Ja, ich glaube ja. Jetzt ein anderes Beispiel, ein von Joel Silver produzierter Film mit James Belushi, Made Man. Mhm. Kennst du den?
Ich kenne den Cover.
Habe ich mal auf VHS gehabt. Der Timothy Dalton spielt auch noch mit irgendwie. Ist nicht zu kaufen. Nirgends. Ich kann den nicht bekommen. Ich kann den aber auch nirgendwo streamen. Und das ist mein großes Problem mit Streaming. Du hast auf Netflix, auf Prime, auf Disney und so toll diese Streaming-Angebote ja zur Unterhaltung sind. Aber wenn ich spezifisch etwas suche, ist die Chance so verschwindend klein, dass es gefunden wird. Klar, die größte Marvel-Grütze, die weiß ich, die finde ich auf Disney Plus, das ist mir ganz klar. Aber den Scheiß schaue ich mir doch nicht an. Ich will richtige Filme sehen von damals, als noch Filme mit Herz produziert worden sind. Tut mir leid. Das ist meine Ansicht, du weißt es, oder?
Ist ja komplett richtig. Wir reden ja auch darüber, weil das gerade für Boll eben auch ein großes Thema war. Und deswegen muss man da jedes Thema mal ein bisschen ansprechen. Und jetzt haben wir hier mal die Zeit dafür, um das rauszulassen. Und ich diskutiere darüber auch hier und da mal in irgendwelchen Foren. Ich bin jetzt nicht der Internetkrieger, der hier irgendwie mit seinem Gerechtigkeitsschild darum wuchern muss. Aber man hört ja dann immer, naja, aber die kleinen Filme, ich meine, die haben früher schon wenig gekauft und so. Und wenn die kein Interesse haben und sonst irgendwas, wenn ich das höre, dann denk mir, du kleiner Wichser, was denkst du denn? Die ganzen Marvel-Sachen, ne, die dann zu Tausenden und Millionen geguckt werden und das Geld, was dadurch flöten geht, das ist das Geld, was natürlich die großen Studios in kleinere Produktion stecken, damit sie eben ein bisschen Geld haben für sowas. Das Geld, was denn dadurch weggeht, was denkst du denn, wo das abgestrichen wird? Bei den großen Marvel-Produktionen? Nein. Sondern bei denen, wo sie wissen, die geben eh nicht so viel Geld. Deswegen auch mal da einfach mal hinter die Kulissen zu gucken, wo Gelder fließen, wo am ersten abgezwackt wird. Und dann sich noch hinsetzen und sagen, oh, ich guck den Film jetzt hier, ich hab mir die ganze Liste hier brannt, Festplatte voll 500 Filme, ich hab geil, dann hol dir einen drauf runter, Wichser. Krieg eine Krise. Ich raste aus bei dem Thema, mich kotzt es an, diesen Anspruch auch zu haben. Ne? Da hatte ich ja schon gesagt, ich weiß nicht, wo der herkommt. Ich meine, ich kann doch auch nicht einfach losziehen und sagen, ey, das Auto gefällt mir, ich setz mich da einfach so rein und fahr damit rum. Nee, du hast dafür zu bezahlen, machst du doch auch. Also du gehst auch nicht in den Supermarkt und greifst einfach in irgendwelchen Packungen rein und frisst die Scheiße und lässt stehen und dann sagst du dir, naja, jetzt habe ich das schon vorher, bevor es ausgepackt wurde. Nee, du kaufst es. Und warum, ich mein, ja.
Zumindest für den Musikmarkt hat man dank Spotify zumindest eine gewisse Legalität jetzt etabliert, bei der der Künstler noch theoretisch profitiert. Du weißt, wie ich es meine.
Der Markt hat sich ja einfach, weil bei Musik haben sie einfach den sehr großen Vorteil gehabt, vor allen Dingen durch den Deal Apple und Beatles und so weiter. Das war ja dieser große Riesendeal, wo man anhand eines großen Beispiels, eigentlich der großen Maestros, du hast Apple, du hast Beatles, konnte man so ein einmaliges Teil erschaffen, wo man gesagt hat, okay, wie machen wir das? Wie können wir das rechtlich alles einigen? Wo kommt noch die Gelder her? Wo musste ganz viel geändert werden? Und anhand dieses Beispiels konnte sich in der Musikindustrie ganz, ganz schnell ein Modell etablieren, wo alle gesagt haben, okay, wir verdienen vielleicht mit unserem Geld nur noch einen Bruchteil, aber anhand von Spotify und sehr, sehr viel Werbung mit der schönen Marketingmaschinerie von Spotify. Spotify hat ja einen guten Ruf. Jeder hat Spotify. Es sieht schön aus. Es ist weiß. Es fühlt sich irgendwie rein an. Es fühlt sich sauber an. Es ist toll. Ich finde auf Spotify ganz, ganz viel Musik nicht, die ich noch. Also, ich wollte es mir holen. Ich habe kein Spotify, weil alle sagen, du findest du alles Musik. Dann bin ich meine Plattensammlung nämlich durchgegangen und habe mir so meine Lieblingsalben rausgeguckt und habe geguckt, ob ich die auf Spotify gibt. Nee, denn die gibt es nicht mal auf CD und die gibt es auch nicht auf Spotify. Dann habe ich mir gesagt, ja, also wieder. Meine schönen Platten, mein Vinyl bleibt schön zu Hause, weil nur da habe ich's. Und die verdienen jetzt halt mit Tourneen, mit Merchandise, was aber auch über Spotify eben mit Marketing vollgepusht wird. Ne? Du kannst da auf Links gehen, du hast sofort T-Shirt, du hast Geld, was refinanziert wird und so. Dieses Modell von Spotify funktioniert viel erträglicher als zum Beispiel ein Modell bei Netflix Stream, bei Amazon, weil das Problem ist ja auch, Spotify ist die einzige Plattform, die sich wirklich durchgesetzt hat in diesem großen Rahmen. Streamingdienste da kommt irgendein Heinrich Fick mich tot um die Ecke, gründet einen neuen Streamingdienst und schon ist schon wieder einer auf dem Markt. Zum Glück sind die ersten Jahre vorbei, wo jeder Pisser irgendwie aus seiner Ecke kam und es tausend, hier, wie heißt es noch, hier so eine Kleinsache wie Whatever, gibt es das überhaupt noch? Und so eine Sachen. Heute gibt's Netflix, Amazon, selbst bei Disney Plus haben sie gesagt, ob das was wirkt, aber die haben auch eine eigene Nische gefunden. Deswegen wäre ja auch der Traum, und da hast du ja ganz viele, dass die sagen, eigentlich müssten die alle zusammenarbeiten, was natürlich überhaupt nicht funktioniert.
Ja, aber das ist für mich der Punkt. Ich will ein Tool to rule them all. Und ich würde da auch mein Geld bezahlen pro Monat. Wenn ich ein Tool hätte, wo ich weiß, hey, da finde ich meine Lundgren-Grütze, da finde ich aber auch mal einen Hitchcock, da finde ich aber auch mal einen Stirb langsam. Also es ist einfach alles da.
Wo der Backkatalog einer jeden Vertriebes einfach drin ist, ne?
Ja, es geht aber auch nicht weg.
Ja.
Das ist halt wirklich. Und dann verschwindet es wieder. Ich habe jetzt gerade mit Amazon Prime, als Schweizer hast du mit Prime noch andere Probleme. Du hast nicht wirklich Amazon Prime. Ich muss über Prime Video gehen und habe eine beschränkte Auswahl an Dingen, die ich sehen kann. Ist nicht witzig. Jetzt haben die so tatsächlich fertiggebracht, dass die klassischen Serien wie ALF, A-Team, Miami Vice, Knight Rider, Airwolf, die waren lange da drauf. Die sind jetzt alle verschwunden zum Beispiel. Und ich habe gerade vor ein paar Tagen Bock gehabt, eine Folge Miami Vice reinzuziehen. Ich kann nicht mehr. Zum Glück habe ich noch die DVDs. Physische Medien.
Also da muss ich ja wirklich sagen, da finde ich ja Disney Plus bisher ehrenvoll, was die Tatsache angeht, ne? Da fliegt halt nichts raus, weil es gehört denen. Die besitzen das wirklich, die kaufen sich keine Lizenzen, sondern die haben sie schon längst. Die müssen das nur noch einbinden. Da finde ich Disney Plus wahnsinnig besser. Die kriegen es auch halbwegs hin, was die Qualität der Bilder angeht und so weiter. Die App spendet manchmal ein bisschen und die Auswahl ist generell noch. Aber die haben noch Zeit, die sind noch in einer Entwicklungsphase, wo Netflix nicht mehr drin ist. Ich habe Netflix auch abonniert, weil ich mir gesagt habe, die Qualität finde ich zum Kotzen, was da geboten wird, weil ich bin kein Seriengucker, mir geht es um Filme. Und die Filme kannst du da zu 80% alle in der Tüte rauchen. Aber was das Finanzielle angeht, ne, da können wir die Spur zu Boll wieder ziehen. Der nennt ja Zahlen, was du verdienst, wenn die halt bei dir ein paar Filme kaufen. Ne? Ich meine, er hat durch seine Boll AG und so, glaube ich, hat er seine Filme noch selbst lizenziert. Ich weiß nicht, ob die mittlerweile auch in einem anderen Kader sind. Da sehe ich noch nicht ganz durch. Müsste ich mich später noch mal ein bisschen belegen. Wie gesagt, wir sind hier in der ersten Folge. Und du verdienst daran einen Scheiß. Weißt du, wenn du damals bei, weiß ich nicht, gehst du auf ein Sundance-Festival oder sonst irgendwo, irgendwelche Vertriebe aus weltweit kaufen dir die Scheiße ab, damit sie das rausbringen können und du verdienst da dir schon ein bisschen allein im Vorverkauf Geld und kannst das wieder refinanzieren für dein nächstes Projekt. Hier kannst du froh sein, du verkaufst die Scheiße und kannst für einen Monat deine Miete zahlen, so ungefähr. Also das ist alles, das Streaming hat Gutes, hat Schlechtes, aber das Schlimmste, und das wollen die Leute immer noch nicht warm, ist deren Sehverhalten im Sinne von illegalen Scheiß gucken. Und glaubt nicht, dass Streaming irgendwie viel Auswahl bietet. Ich kann meine Sammlung hier durchgehen und ich sage, wenn ich Glück habe, ist jeder 30. Film oder so vielleicht in irgendeinem Streaming-Angebot. Mhm.
Da habe ich, ich war vor bald einem Jahr, war ich zu Gast bei Streamaway. Das ist ein Schweizer Podcast. Und wie du hörst, streamen, die streamen das Zeug weg, oder? Das sind zwei junge Männer, 24 etwa sind die beiden. Die sind immer noch am Entdecken von den Filmen, die du und ich schon verinnerlicht haben. Mhm. Von Dusk Till Dawn zum Beispiel. Habe ich dem Dorian damals gezeigt. Oh, boah, hey, boah, was für ein Film. Boah, der ist explodiert. Der hat es geliebt, ja. Süß. Und ich habe dann, um ein bisschen zu argumentieren, warum ich physische Medien geiler finde, ging ich durch alle Episoden durch, die ich damals mit Sergei und dem Fratzengeballer-Podcast besprochen habe. Und effektiv nur etwa 23% aller Filme, die wir besprochen haben, die zumindest angerissen worden sind, habe ich auf einer Streaming-Plattform finden können. Ich ging alle durch. Ich habe eine Liste irgendwo noch hier. 23% waren es, glaube ich.
Ja.
Das ist nicht viel.
Nein, das ist gar nichts. Und das andere Problem, was die ja auch noch sehen, wo ich Disney Plus schon ein bisschen auch wieder in Schutz nehmen kann, ist ja die Bildqualität. Glaubt ihr denn, dass ihr wirklich Blu-ray-Qualität drauf habt? Nein. Die Dinger sind dafür konzipiert, dass irgendwelche ADHS-Kinder das Ding auf ihrem Handy gucken. Und du hast nicht die gute Bildqualität, die du da hast. Du hast nicht die gute Bitrate wie auf einer Blu-ray. Wobei eine Blu-ray noch nicht mal die besten Raten der Welt haben. Ich meine, es gibt ohne Grund immer noch Kino, ist immer noch die geilste Qualität. So langsam mit 4K und 8K kommen wir langsam an die Qualität ran, die eigentlich Kino bietet. Wer sich damit mal ein bisschen auseinandersetzen will. Und ich kriege eine Krise, wenn ich irgendeinen Film gucke Und da kommen irgendwelche Aufnahmen und meistens ist es dann oft so, wenn du große Wasseraufnahmen, du siehst das Meer und die Kamera bewegt sich und du siehst, dass irgendwie die Bildrate oder die Auflösung nicht so ganz mithalten kann und du siehst Artefaktbildung. Da will ich die Scheiße ausmachen. Weil ich weiß, ich bin abhängig von irgendeiner Streamingrate, von einer Downloadrate und ich bin einfach abhängig von jeder Scheiße. Und dann, wie du sagst, wenn ich noch Pech habe, fliegt die Kacke morgen wieder raus. Was ist denn das für ein Gucken? Du willst also abhängig sein davon, was der Anbieter dir bietet in der Qualität, die ihm genügt. Und nicht, ich ziehe hier raus, guck, was ich will und habe wirklich einen künstlerischen Anspruch an den Regisseur, irgendwelche Horror-Dinger, die nie auf irgendwelchen Streaming-Diensten nehmen wird, in einer Qualität, wo ich sage, die wird immer so bleiben.
Ich kann überlegen, was es war. Ich habe vor kurzem mal was geschaut auf Streaming, irgendwas Älteres, und mich hatten die Ruckler haben mich so brutal genervt.
Oh,
sobald der Darsteller sich nur ein bisschen bewegt, ruckelt das Bild und ich so, ich habe das Gefühl, sind meine Augen jetzt kaputt? Oder
nee, die haben die falsche Bitrate hochgeladen. Ja. Hatte ich aber allerdings letztens auch auf einer Blu-ray, muss ich sagen.
Ja, ich auch. King of Queens.
Schwermetall mit Scott Adkins. Die Serie. Ja. Die wurde in der falschen Bitrate auf Blu-ray gepresst und mein Fernseher, du kannst ja diese 24-Hertz-Schicht einstellen, schafft es nicht, das auszubügeln und das ruckelt und ich sage, ja, ein großes Fickt euch in eure Richtung. Danke für nichts. aber kommen wir zurück zu Uwe Boll. Was war denn deine erste Begegnung mit Herrn Boll, die ich tatsächlich auch noch weiß bei mir?
Okay, die bewusste oder die unbewusste? Ich kann dir beide sagen, okay?
Ja, sag mir beide.
Die erste bewusste Begegnung ist das Wissen, dass dies der schlechteste Regisseur der Welt ist. Das okay. war meine erste Begegnung mit dem Namen Uwe Boll.
Weißt du noch, in welchem Zusammenhang, wer dir das erzählt hat?
Ich denke mal, das ging vielleicht durch irgendein Filmforum damals. Es muss 2005, 2006, 2007 rum gewesen sein, ist wirklich lange her. Und das ist das Einzige, was mir bewusst war, Uwe Boll gleich schlechtester Regisseur der Welt. Und das war noch die Zeit, da habe ich selbst erst angefangen, mich noch tiefer mit Filmen zu befassen. Ich habe immer, schon in den 90ern, wir gingen wöchentlich ins Kino, Actionfilme, du kennst meine History, Con Air, erster Actionfilm, so als Beispiel, ja.
So, Con Air ist Liebe.
Ist ganz große Liebe, müssen wir einen Podcast drüber machen irgendwann.
Ja.
Und also ich wusste, der Typ ist schlecht, also schaue ich es mir nicht an. Aber ich habe in dieser Zeit irgendwann mal Alone in the Dark gesehen. Mhm. Das war so mit Freunden, nachdem wir abends in der Stadt waren in Basel, zum Kollegen heim, und er so, ich habe einen neuen Horrorfilm, Alone in the Dark. Und ich habe nicht auf den Namen Uwe Boll geachtet. Ich habe mich jetzt irgendwie unterhalten. So, okay, habe ich einfach geschaut, und das war ein erster Boll-Film eigentlich.
Okay.
Ja, das war's. Das war's.
Ich kriege ja auch mittlerweile rote Kopf. Wenn irgendein Artikel, und also eigentlich 99% aller Artikel, so ironisch damit schon anfangen, so dieses, naja, am bekannt ist der ja als der schlechteste Regisseur, der beschissen, bla bla bla, wenn sie schon damit anfangen, weißt du, dann sag ich, lass doch diesen Aspekt einfach mal raus. Kannst du nicht deinen eigenen Artikel schreiben, ohne dass du ironisch auf diesen Ruf anspielen musst? Setz dich doch mal realistisch mit dem Werk auseinander, du. Naja.
Gut, Uwe Boll hat aber ja auch irgendwann auf Kritik reagiert mit dem vielleicht Geisten, was du machen kannst. Du gibst den Typen einfach mal auf die Fresse.
Das war wirklich.
Also kurz zur Erklärung: Er hat einige Kritiker damals, ich glaube, das war was schon in Kanada, hat er die zu einem Boxkampf eingeladen und die gingen dahin, das findet man immer noch auf YouTube.
Wir haben das auch tatsächlich auf einer Blu-ray als Extra, habe ich dir noch ja nicht erzählt. Bei Rampage 3 auf der Blu-ray sind die Dinger 40 Minuten lang als extra drauf.
Freue ich mich jetzt schon, diesen Film mir richtig anzuschauen. Oh Gott, sehr schön, sehr schön. Und ja, die Kritiker, der Paar sind wirklich aufgetaucht. Und da muss ich sagen, Respekt, sie haben sich ihm gestellt. Das verdient schon mal einen gewissen Respekt. Aber die haben gedacht, es gibt ein lockeres Showkämpfchen. Und der Herr Boll, das war mal ein Boxer, ne?
Also ich denke mal, der ist, so wenn ich mir seine Statur angucke und so, der wird sein Training, so wie er Sport macht, bestimmt auf die Übungen weiter eingehen, die er auch beim Boxen immer gemacht hat. Er hat ja so eine typische Boxerstatur, ne?
Ja, ja, klar. Und hat da mal ordentlich den eins auf die Mütze gegeben und ich fand das wohl die geilste Reaktion ever. Hat mich aber auch dran gehindert, einige Reviews über ihn zu schreiben. Ich wusste, ich will es nicht mal vor meiner Tür steht und mir eins auf die Fresse gibt. Da habe ich wirklich Angst gehabt.
Aber ganz ehrlich, ich finde das auch mal gar nicht so verkehrt. Ich meine, wir sind betet, wenn wir uns so schimpfen dürfen. So manche würden uns wahrscheinlich schon so titulieren. Wir sind ja auch Filmkritiker. Wobei diese, jeder ist ein Filmkritiker, ne? Also selbst hier, wenn Lukas jetzt, mein Mitbewohner, wenn ich den einfach mal frage, ey, sag, wie fandest du den Film? In dem Moment ist er ein Filmkritiker, ne?
Ja, klar, na klar.
Und
okay, weil, und zum Background, du schreibst über Film, du befasst dich seit keine Ahnung wie viele Jahren mit Film. Ich habe mit Bloggen über Filmen angefangen 2006, 2007 rum und habe dann ab 2012 für ein Schweizer Magazin, kult.ch, über Filme geschrieben, bis mit heute eigentlich. Das heißt, aber bin ich ein Kritiker? Nein, wenn ich in Diskussion bin mit Leuten, die sich wirklich mit Filmen befassen, dann bin ich nur etwas ein Fan.
Man ist cinephil. Man ist einfach
cinephil. Ja, das ist ja wunderschönes Wort. Wir sind cinephil, aber ich bin kein Kritiker. Nee. Ich kann für mich bewerten. Ich kann sagen, was in dieser Szene mir gefällt und was mir nicht gefällt. Aber ich habe noch nie aktiv. Ich habe ein paar Musikvideos mitgedreht zum Beispiel. Ja, aber ich habe noch nie einen Film gedreht. Ich weiß nicht alles, was dahinter steckt, aber ich kann es als Konsument bewerten. Ich bin vielleicht ein perfektes Mitglied dieser User-Community, ja, und ich kann meine User-Experience dem Regisseur mitgeben. Aber ich kann ihm nicht ins Gehirn schauen und sagen, oh, das hättest du besser machen müssen.
Das ist vielleicht noch ein guter Punkt, wer uns vielleicht dadurch, dass es ja ein bisschen als dicker extra Brocken von unserer sonstigen Arbeit wir das irgendwo unterbringen wollen, hier vielleicht noch ganz gut zu erklären, das nochmal zu erwähnen, wo unsere Expertisen herkommen, genau. Also bei mir war es halt auch immer so, von Kindesbein an wurde ich da indoktriniert, Filme waren mein drittes Elternteil und irgendwann, bei mir hat es bei UFDB angefangen, dass ich Reviews geschrieben habe. Da war ich glaube, angefangen so mit, ich weiß, meine allererste war über Halloween 2 von Rick Rosenthal.
Was war dein Nickname? Weißt du noch?
Ich weiß noch, ich möchte ihn aber nicht nennen. jeder, der mich kennt, nee, aus diversen persönlichen Gründen will ich das nicht nennen. Da weiß ich noch, habe ich darüber geschrieben und das hat mir gefallen. Und dann erst normale Ausbildung gemacht, weil ich dachte, machst du was Handwerkliches, kannst du vielleicht zum Kulissenbauer rüber. Ich habe dann Zimmermann und so weiter gemacht. Hat mich dann scheiß interessiert und bin dann nochmal Mediengestalter-Ausbildung gemacht. Mediengestalter Bild und Ton. Und habe da natürlich auch ein paar Kleinstfilme gedreht, einen Abschlussfilm musste ich drehen, diese ganze Pipapo. Also kenne auch das ganze von Drehbuch schreiben über Budget-Shit, über, wir hatten natürlich auch Kurse mit Copyright und Rechtlage und diesen ganzen Kram. Wir hatten, wie man Fotos bearbeitet, wie man Filmmaterial bearbeitet, wie man schneidet, also Pre-Production, Production, Post-Production, alle dabei. Wir hatten natürlich Praktikum gemacht, da war ich unter anderem, war ich als Fotograf unterwegs und einmal als Pornocutter. Und da, wo man sehr schnell lernt, mit Deadlines zu arbeiten, was ein sehr, sehr großer Punkt ist, weil Zeit ist Geld, das lernt man da. Und dann angefangen, wir hatten unseren ersten Podcast zuerst über YouTube gemacht, der hieß Cinepinions, vielleicht findet man die noch bei YouTube, stundenlange Podcast über Jason Statham, Jurassic Park, weiß ich nicht, was alles.
Will ich mir anhören.
Ey, die sind immer noch gut, die sind richtig gut, die habe ich damals mit dem Tobi gemacht, der ja beim Cine Entertainment Talk jetzt dann auch untergebracht wurde, der auch gerade ganz erfolgreich ist mit seinem eigenen Podcast Tatwort, Alter, der haut Abo-Zahlen.
Tatwort, ja natürlich, klar.
Der haut Zahlen raus, ey, da träumen wir von. Aber da steckt auch massig Arbeit hinter. Genau, dann beim Cine Entertainment Talk untergekommen, dann Van Damme Specials, auf einmal hat man Booklets für Mediabooks geschrieben, da hat mein Dank nochmal an Christoph N. Kellerbach, der mich da mal sehr entweder weiterempfohlen hat oder einfach unter seine Fittiche genommen hat. Audiokommentare, wie gesagt, aufgenommen und auf einmal den eigenen Podcast gegründet mit Bullet und Fist mit meinem Kompagnon Markus, dann hat man halt den für die X-Rated geschrieben, ein Horrorfilmmagazin, die jetzt Art of Horror heißt. Und das ist wunderbar. Und an dem Punkt stecken wir jetzt. Und du hast ja auch gerade dein neues Baby. Jetzt gerade noch ein neues Baby. Jetzt mittlerweile ist ja schon über ein Jahr alt wahrscheinlich, wenn sich das irgendwer anhört.
Ich hoffe, es kann schon laufen, hey.
Natürlich, es wird, ey, natürlich läuft es.
Nee, also ganz kurz, also wir sind eben, es ist November 21 und ich habe gerade vor einer Woche mein neues Podcast-Baby Action-Kult gestartet. Das ist was mir auch wirklich auf der Seele gebrannt hat. Ich habe zuvor mit Fratzen geballert, liebe Grüße an den Sergej an dieser Stelle, 1,5 Jahre Erfahrung im Sprechen über Filme auf Podcast-Level trainiert. Das hat mir auch sehr viel gebracht. Aber ich habe das Gefühl gehabt, ey, ich will mein eigener Herr sein. Ich habe auch immer Bock gehabt, andere Sprecher dazu zu holen und neue Leute kennenzulernen und deswegen Actionkult. Und habe auch in der Schweiz noch einen anderen Podcast, aber da habe ich über Fußball gesprochen. Ich betreute noch den FC Basel Podcast, Innedruckt, der gerade gestern in der Zeitung war, einfach, dass ich noch kurz gesagt habe. Ich habe immer noch Riesenfreude. Also,
ich habe es gesehen, ja.
Es ist so geil, ich habe sau Freude, dass wir, wenn du Anerkennung bekommst, was du machst, dann ist es toll. Und ich bin auch der Meinung, dass der Uwe Boll, wenn der ihm mal einen auf die Schulter klopft und sagt, hey, das war nicht so schlecht, by the way, das war sogar ziemlich gut. Das tut sogar dem gut, nehme ich an.
Na, selbstverständlich. Also ich glaube, dass Uwe Boll sich so eine dicke Mauer bauen musste. Ich meine, wenn man alte Sachen von ihm sieht, der scheint ja schon immer ein sehr... ich weiß ja nicht, ob er von sich selber überzeugt ist, aber er scheint ein wirklich wahnsinnig dickes Fell zu besitzen, den so schnell nichts zum Wanken bringt. Wo ich auch größten Respekt vor habe. Also ich könnte das zum Beispiel nicht. Ich brauche Anerkennung. Auf mich kann man raufkloppen. Gar kein Problem, wenn ich als Ausgleich irgendeine Art von Anerkennung auf einem anderen Gebiet bekomme. Also so wie der, ich sag mal, mental irgendwie so auf die Fresse bekommen hat, da habe ich so groß, ich hoffe für ihn, dass es wirklich so an ihm vorbeiging, dass er sagt, puh, wenn ich will, lade ich dich auch einfach zur Runde 2 in meinen Ring ein. So, weißt du? Aber ich sag mal, er kann sich auch immer sagen, und das ist ja das, er kann sich sagen, ey, erstens, er hat einen Doktortitel gemacht, ne? Er hat eigene Firmen gegründet, er ist ins Ausland gegangen, hat da eigene Firmen gegründet, er hat mit riesen Stars gedreht, er hat ein Restaurant aufgemacht. Also egal, was ihm einer sagt, mach diesen Lebensweg erstmal nach, bevor du rummeckerst, weil die meisten sitzen wie wir irgendwo an einem Schreibtisch, schreiben irgendwas darin und glauben denn, ihre große Meinung zu haben, aber raus in die Welt zu gehen und sowas auf die Beine zu stellen, das schaff erstmal. Und da kann ihm so schnell keiner ans Bein pissen und ich hoffe, dass er sich das auch immer sagen kann. So,
und trotzdem, also, das haben wir jetzt schon, wir haben es schon mit angedeutet, wir werden nicht mit den Samthandschuhen durch diese Filmografie gehen.
Nein! Auf keinen Fall.
Das wird aber auch nicht wollen, denn Uwe Boll will nicht, dass man ihm den Arsch kriegt. Das werden wir nicht machen. Ich werde es an gewissen Stellen, es gibt vielleicht Momente, wo ich sagen muss, okay, da hat der Typ mich echt berührt. Und das werde ich ihm sowas von sagen. Aber ich kann schon sagen, beim heutigen Film, da ist mir schon, jetzt schon brenzlig vielleicht.
Ich sage ja auch ganz klar, ich meine, wir machen das ja hier nicht außer Grund. Da muss ja schon irgendwo für das Ganze, für seine Rolle in der Filmwelt eine Sympathie herrschen. Sonst würden wir das hier nicht machen. Ich sage aber trotzdem auch, also bisher, ich hatte mit ihm jetzt persönlich noch nie Kontakt gehabt, ist er mir von dem Eindruck, den er mir bietet, ist er mir nicht sympathisch, aber er ist mir charismatisch. Und das ist ja sowieso so ein Ding. Das ist auch bei Regisseuren zum Beispiel, wo wir ja ans Hoch mal greifen, so ein James Cameron. Der Typ ist mir auch nicht sympathisch. Wenn ich den immer sehe, wie der da hochnäsig sitzt. Ich meine, der Typ ist ein Meister auf seinem Gebiet. Aber den finde ich zum Beispiel auch von seinem Eindruck her, wirkt der für mich wie ein arrogantes Arschloch. So. Aber ich sage trotzdem, charismatisch, jederzeit mit ihm auseinandersetzen, mit ihm reden und einfach mal größten Respekt haben. Und das ist das, was mir fehlt. Du kannst ja viele Sachen scheiße finden. Du kannst sagen, das ist nicht meins. Vielleicht sogar, wenn du aus dem Gebiet bist, könntest du sagen, das hätte ich besser gekonnt. Was ich niemals behaupten würde. Aber trotzdem den Respekt zu haben, ey, du hast deinen Film auf die Beine gestellt. Jeder, der schon mal einen Film gemacht hat, weiß, das macht dich kaputt. Es gibt kaum schwierige Arbeiten, als einen Film zu machen, auf die Beine zu stellen und dieses Baby in die Welt rauszuschicken. Und deswegen sage ich, mir fehlt einfach der Respekt. Und daher machen wir das Ganze und wir werden hier nicht immer so einen Riesentalk vor jedem Film halten, das ist nur hier der Einstand. Deswegen würde ich, bevor wir zur Figur und deren kurzen Weg kommen, hast du noch irgendwas zu sagen, was du loswerden willst?
Ja, die Idee, dass der normale Filmkonsument, nicht der sich schon ein bisschen tiefer befasst wie du und ich jetzt und die anderen, unsere ganze Podcast-Kommune um uns rum, die schon Verständnis hat, wie ein Film funktioniert, aber ein Regisseur, oder vor allem im Fall von Uwe Boll, dieser Uwe Boll macht mehr als nur da sitzen am Set und zu dirigieren, wo die Kamera jetzt stehen soll, und dem Schauspieler eine Anweisung zu geben. Das ist noch viel, viel mehr. Das kann man vergleichen mit einem Project Manager eines Unternehmens, der aber die ganze Verantwortung des Komplettunternehmens auf seinen kompletten Schultern trägt.
Ja, oder? Absolut. Also ich weiß nicht, ob das bei allen Produkten war, aber er hat ja nicht ohne Grund auch diese Bolk-KG und so gegründet, ne? Und wie hieß seine spätere Bollwerk? Bollwerk hat er neu, genau. Von daher, nee. Deswegen, egal, was wir jetzt kommen, was hier mal für Ausschweifungen kommen, vielleicht auch mal Beleidigungen, vielleicht auch Liebäugelungen, vielleicht auch nette Worte. Respekt schwimmt da immer mit. Und mein erster Film mit ihm oder mein erster Kontakt war der Trailer zu House of the Dead. Denn ich komme ja, früher habe ich noch sehr viel mehr Videospiele gespielt, bis ich mich entscheiden musste, was ich mehr mag, Videospiele oder Filme, weil ich beide gesammelt habe und in beide sehr viel Geld und Zeit investiert hatte. Und dann habe ich gesagt, nee, Filme sind eher mein Ding. Und seitdem bin ich, wenn der Videospiel, ich zock am Tag vielleicht mal eine halbe Stunde oder so und dann wartet. Und ich habe den Trailer gesehen, da hieß es auf einmal House of the Dead kommt. Und damals war jede Videospielverfilmung, oh Gott, da habe ich einen Tropfen in der Hose gehabt, wenn ich nur gehört habe, da kommt jetzt irgendwas. Also ist heute noch so, ist tatsächlich heute noch so, abseits der Qualitäten, die einem meist geboten werden. Und ich habe den Text damals nicht gelesen, ich weiß nicht, war wahrscheinlich auf blairwitch.de oder so, die Horror-News-Filmseite. Und ich habe darauf geklickt und ich weiß noch, wie die Auflösung und das Bild, das war alles so klein, als wenn du auf einem Game Boy Advanced oder so einen Trailer guckst. Du hast da kaum was erkannt, aber ich habe trotzdem mit Stielaugen darauf geguckt. Dann lief der Trailer und dann kommt zuerst diese typischen kanadischen Strände, die man aus jeder Akte X-Folge kennt. So die Kamera und dann, ich habe House of the Dead gespielt, damals auf der Sega Dreamcast. Nicht wertend, weil ich glaube, immer noch indiziert. Und dann kam das und dann kamen die ersten Sachen und dann kam so die Action da rein und ich hab das gesehen und dachte, was ist denn das für eine Scheiße? Was ist das für ein Dreck? Und war denn auch der erste Film, den ich von ihm gesehen hatte, House of the Dead? Relativ früh, ich hab den nicht im Kino gesehen. Ich hab nicht bewusst mitgekriegt, dass der hier bei uns lief. Und dann habe ich den geguckt, fand den völlig okay, weil ich mich ja durch den Trailer schon auf was Schlechtes eingestellt hatte und fand den aber völlig okay. Und genau so bin ich, glaube ich, an die meisten seiner Filme gegangen, dass ich die geguckt habe, wusste, dass die handwerklich irgendwo nicht dem entsprechen, was ich als gut titulieren würde, aber er hat es irgendwie noch nie geschafft, in den meisten Fällen, es gibt Fälle, mich zu langweilen. Also irgendwie, selbst wenn er Sachen drin hatte und so war es auch bei House of the Dead, die stören mich, die belächelst du bei dem anderen Phrase, man, was ist denn das für eine Entscheidung? Aber selbst dieses ist ja unterhaltsam oder unterhaltsam mehr als irgendeine Michael Keusch Steven Seagal Scheiße.
Ja. Out for Kill war Oblowitz. Ja, da war Oblowitz. Ja, Michael Keusch. Ja, das war's.
Die Michael Keusch Trilogie.
Ja, genau.
Herzlichen Glückwunsch, wer Steven Seagal Fan noch ist. Guckt euch die drei nochmal an und entscheidet dann nochmal bitte.
Ich als ehemaliger, ich bin immer noch ein Seagal-Fan.
Bist du immer noch aus der Rolle, kommst du nicht raus?
Ich kann nicht sagen, was ich bin. Ich war ganz großer Steven Seagal-Fan in meiner Jugend. Und wir haben ja erst gerade vor ein paar Tagen haben wir über Exit Wounds gesprochen, auf meiner ersten Folge vom Action-Kult. Und ja, ich kann mit dem Schauspieler nichts mehr anfangen. Das ist das Traurige dran. Und jetzt sind wir weit weg vom Uwe Boll. Das hat er nicht verdient, dass wir zum Steven Seagal gehen.
Nee, das hat er wirklich nicht verdient. Und ich möchte, das hätte ich gerne. Darf Herr Dr. Uwe Boll bitte mit Steven Seagal in den Ring steigen?
Das würde ich gerne sehen.
Und ich wette alle darauf, ich glaube, Boll würde ihn wegballern.
Das glaube ich auch. Das
ja.
er würde gewinnen, ja.
Der würde den Kleinen mal. Ne?
Was du jetzt alles gesagt hast, ich würde jetzt so gern drauf eingehen und schon auf gewisse Filme was vorausschicken, aber das machen wir nicht. Ich will nicht sagen, wie ich da gewisse Werke finde, aber es brennt mir jetzt schon auf der Zunge, zu diesem Punkt zu kommen, um über gewisse Themen zu sprechen. Und ja,
so wie Zeit sind wir noch. Was mich freut, ist, dass ich auf jeden Fall außer in ein, zwei Fällen das meiste seiner Audiokommentare vergessen hatte schon wieder. Das ist ja das Schöne. Er hat ja in vielen seiner Fällen, spricht ja Audiokommentare ein, auf Deutsch und auf Englisch und nimmt halt komplett kein Blatt vor den Mund, was einen sehr schönen Einblick in die Produktion seiner Filme gewährt. Und auch einfach mal, man merkt, bei welchen Filmen er Lust hatte und wo er einfach keinen Bock hatte. Wunderbar, wunderbar menschlich auf jeden Fall.
Das ist genau das, was mich bei ihm auch so brutal immer abgeholt hatte. Du konntest einen Film schauen mit ihm, von ihm, und nach dem Film, weißt du, jetzt kannst du ihn nochmals schauen, du hast einen Audiokommentar, und ich erinnere zu gern an den Audiokommentar zu, ich glaube, es war zu Darfur. Da, er kommentiert halt irgendwie und er sitzt dann in einem, ich glaube, er sitzt in einem Café und er bestellt einfach in seiner Uwe Boll-Art, die er hat, excuse me, can you give me a KitKat and a Cappuccino, please? Thank you. Und denkst einfach, das ist einfach so geil, dass er das macht.
Weißt du, ich finde super.
Da ist ein Mann, das ist ein Typ, das ist nicht Steven Spielberg, der da sitzt. Da wird eine Assistentin kommen, ja, die eine bringt einen Kaffee, die andere bringt ihm Champagner und die andere macht was anderes mit ihm. Aber nee, der Uwe, der muss halt seinen scheiß KitKat und Kaffee noch selbst bestellen.
Ja, vor allem, und er macht es auch, und ihm ist es halt scheißegal. Ich finde, was er so schön schafft, ist diese Hollywood-Weste der Eitelkeit, die hat der noch nie angelegt und auf die pisst er einfach auch rauf. Und das finde ich so wunderbar. Der zeigt einfach mal, dass das alles auch bloß Menschen sind. Und die scheißen auch nur alle in der Schüssel und ihr braucht nicht denken, ihr seid was Besseres. Das finde ich so wunderbar, diese Gefühl. Ich meine, dadurch kommt natürlich auch, ich halte ja ihn auch trotz seiner Intelligenz, die er auf jeden Fall besitzt, seiner rhetorischen Intelligenz, ist er auch in vielerlei Hinsicht ein sehr einfacher Charakter, will ich es mal nennen. Und da kommen manchmal dann so Sprüche, wo ich mir dann auch denke, das kann ich so nicht mehr, dahinter kann ich nicht mehr stehen. Gerade wenn so manche Sprüche in Richtung Frauen kommen und so, wo ich mir denke,
okay. Aber was er macht, er sagt nach Produktion, während du, nimm die typische, ich nehme jetzt einfach irgendeinen Michael Bay Film, ja, irgendeinen, sorry, ich will nicht zwingend Michael Bay, ich könnte jetzt auch irgendwas anderes nehmen, es kommt mir gerade nichts anderes in den Sinn. Da siehst du den Hauptdarsteller sprechen über die Produktion. Ja, es war super mit Michael zu arbeiten, war super, auch die anderen Darsteller, alles war toll, bababa. Bei Uwe Boll kriegst du einfach die Wahrheit von ihm zu hören, wie hat er diesen Schauspieler empfunden, wie ging er mit dem Drogenkonsum von Schauspieler XY, konnte sich am Set benehmen und so weiter und so fort. Und das ist doch für mich als Filmfan doch das Allergeiste. Du hörst knallhart vom Regisseur selbst, das ging mit Dolph Lundgren gut, weil er so und so ist. Im Wissen, der kann sich nicht mehr bewegen, aber so und so ist er halt.
Ich glaube mittlerweile, die Schauspieler haben schon nicht mehr Angst vor in so einem Werk wie Uwe Boll zu sein, sondern die haben Angst vor dem Audiokommentar von Uwe Boll.
Nur nicht verschlafen. Ja.
So einmal in meinem Leben für einen Monat mal keine Drogen nehmen.
Genau.
Ja, ist doch super. Also von daher würde ich jetzt sagen, haben wir das Feuerplänkel, was in dieser Form in den anderen Folgen nicht mehr vorkommen wird.
Nee, da gehen wir direkt in die Filme rein, ja.
Richtig, würde ich jetzt kurz sagen, also Uwe Boll, wie gesagt, der, wo wurde der eigentlich geboren, ey? Der ist.
Kannst du sagen, und zwar in Wermelskirchen.
In Wermelskirchen, wo liegt das? Ja, Westfalen,
ich,
ne?
Ich bin Schweizer, Nordrhein-Westfalen, aber ich bin Schweizer, ich kann das nicht sagen.
Genau, Nordrhein-Westfalen, und der hat halt, der war auf der, der war in Filmakademie, ich glaube auf zwei, ne? Der war Wien und München. München ist ja soweit, glaube ich, die in Deutschland bekannteste. Dahin ja, da war dann auch der Emmerich war da doch, glaube ich, drauf, ne? Möchte ich sagen. Und genau, hat da seinen Abschluss gemacht, blablabla. Hat dann auch ganz schnell hat der seine eigene Filmproduktion, seine erste gegründet und dann noch eine zweite und dann ist der, sein Doktortitel hat er übrigens in Literatur gemacht, der hat nebenbei auch Ökonomie studiert, das merkst du halt auch, das hätte ich schwören können, also dass der irgendwas mit Ökonomie zu tun hat, genau so, das merkst du halt, dass da sein Steckenpferd auch drin ist, genau und ist dann auch irgendwann, der viel in Kanada und Vancouver gedreht. Und ist denn da auch hingezogen, hatte sich ja dann aus dem Filmgeschäft zurückgezogen, weil er gesagt hat, ey, ihr mit eurem Streaming und hier kein Geld und mit dem Pissbudget, was ihr mir neu geben wollt, da kann keiner mit arbeiten, leckt mir doch alle am Arsch. Hat ein Buch geschrieben und ist dann nach Kanada abgehauen und hat sein beliebtes und auch von der Qualität der berüchtigtet Bauhaus-Restaurant gemacht. Ich weiß nicht, ich glaube, das hat er geschlossen. Wegen Corona-Scheiß und so ist da natürlich nicht reingekommen, aber hat einen guten Ruf gehabt. Ihr habt da typische deutsche Küche und ist jetzt nach, glaube 5 Jahren, er hatte sich mit Rampage 3 verabschiedet kurzzeitig, hat dann dieses Buch geschrieben, was da so ein kleines aufgebahren war und hat dann eigentlich gesagt, er will nichts mehr machen. Und ich denke mal, durch diese ganze Corona-Scheiße, und er hatte ja auch angedeutet, dass der Streaming-Markt, so wie er damals war, eher eine Gefahr für ihn war und für sein Schaffen. Und mittlerweile der Streaming-Dienst sich so positioniert, dass es ihm wieder Möglichkeiten gibt, in Ruhe arbeiten zu können. Und Stand jetzt hier Ende 2021 klopfte da Netflix an die Tür. Da will ich noch ja nicht zu weiter sagen, da wüsste ich jetzt auch schon so ein, zwei Sachen. Das behalten wir uns aber vor und wir hoffen einfach mal, dass er vielleicht jetzt durch Streamingdienste und dadurch lockeres Geld, ich hoffe einfach wirklich, also Hanau ist jetzt gerade in Produktion noch, da spielen ja auch ein, zwei Leute mit, die wir dann um zwei, drei Ecken auch kennen, die wir vielleicht mal im Interview dann irgendwie rankriegen. Ich hoffe einfach, dass der ausreichend Erfolg hat, dass der qualitätsmäßig auch ein bisschen was liefert und wenn der nur in Anführungszeichen nur mittelmäßig ist, aber dass es halbwegs ein guter Film wird, wird ja ein Zweiteiler, dass man da sieht, okay, das ist ein Filmemacher, der generiert aus welchen Gründen auch immer, ob er schockiert, ob die Leute, so traurig das klingt, einfach wieder mit dem Finger auf ihn zeigen wollen. Der Grund ist scheißegal, Hauptsache die Klickzahlen stimmen. Dass er einfach die Möglichkeit besitzt, weiterhin Filme zu produzieren, das würde ich mir ganz gerne wünschen, weil ich glaube, da brodelt immer noch eine ganze Menge und ich hoffe einfach, dass er da auch ein bisschen reifer geworden ist, in dem, wie er inszeniert. Nicht unbedingt, was er inszeniert, weil die Intention hinter seinen Werken war eigentlich oft schon politischer Natur und Dinge, die ihn einfach beschäftigen. Und in diesem Sinne, falls du nichts mehr zu sagen hast, können wir jetzt mit seinem allerersten Film anfangen. Lieber Dominik.
Ja.
German, the German Fried Movie.
The German Fried Movie. Oh Gott.
Ich habe gerade schon so viel gebrabbelt, deswegen würde ich dir gerne das Wort übergeben.
Also es ist schön, wenn ich mit Tom aufnehme und ich bin schon Labersack, aber Tom ist der Überlabersack und ich muss sagen, es stört mich 0,0. Das einfach hast du es nur ganz klar gesagt.
Ich hoffe, es geht manchen auch so.
Ja, ich denke schon. Hey, German Fried Movie. Das ist ein Titel, den habe ich schon oft gehört. Klar, ich bin auf IMDb unterwegs. Ich kenne die Vita von Uwe Boll ein wenig, aber ich habe dieses Teil zuvor noch nie gesehen und musste mir den, ich habe den, glaube ich, bei Amazon bestellt. Ich weiß schon gar nicht mehr. Doch, ist Amazon gewesen. Ja. Und das ist ja laut der Tagline des Films, der legitime Nachfolger vom Kentucky Fried Movie und ist angeblich laut Tagline witzig wie die nackte Kanone. Und das ist schon, also die Erwartungen waren hoch. Ja? Also allein schon nackte Kanone, ein Film, den ich schon als Kind gesehen habe. Und Kentucky Fried Movie habe ich auch vor ein paar Jahren mal gesehen, war auch ganz witzig. Also ich habe sehr, sehr viel erwartet. Also wer immer das geschrieben hat, der hat die Erwartungen mal so hoch gestellt, das kann ja gar nicht schief gehen, oder?
Ey, damit kann man eigentlich schon nur verlieren. Also sich mit den Dingern auf eine Stufe zu stellen, das ist einfach mal so. Also Kentucky Fried Movie ist zu lange her. Ich muss gleich mal gucken, ob ich den hier überhaupt irgendwo habe. Aber, also nackte Kanone ist einfach unerreicht.
Soll ich kurz, das macht der Bulletin Fist ja regelmäßig, oder das Cover vorlesen? Ich mach das gerne, wenn du willst. Soll ich?
Du kannst es ja gerne machen, dann guck ich mal, ob ich Kentucky Fried Movie
habe. Dann habe ich mal was zu labern hier. German Fried Movie, die ultimative Satire auf alle Fernsehprogramme, gedreht in Köln mit über 60 Kölner Schauspielern. Da gibt es Terroristen in einer WG, die Gladbecker Geiselgangster auf Hafturlaub, Abtreibung bis zum 9. Lebensjahr, die Patriot-Rakete im Einsatz gegen blöde Nachbarn, die Show Krieg ist Sieg und so weiter. GFM schlägt die zynische Fernsehunterhaltung mit eigenen Mitteln. Ein TV-Zepper sitzt im Jahr 2004 vor der Glotze und sieht unterschiedliche Programme, während ihn seine Frau pausenlos betrügt und sich seine Tochter den goldenen Schuss setzt. Ja, das kann man mal wirklich nennen als eine sehr wilde Beschreibung dessen, was uns in diesem Film erwartet hatte. Und Tom, ganz ehrlich, wie finden wir das denn?
Ich hab ihn gefunden, Kentucky Fried Movie in dem Dreier-Media-Book, selbstverständlich.
Natürlich, also Tom müsste noch wissen, also wer nicht schon regelmäßig zuhört, der Tom hat der geht sogar mit Mediabooks scheißen, ja. Also hat mir schon gesagt, ja. Nur Mediabooks, da hat nichts anderes.
Ich, auch wenn ich in der Wanne liege, ich lasse auch kein Wasser ein, ich seife mich einfach mit Mediabooks ein. Ey, German Fright Movie, was hatte ich zu erwarten? Ich habe mir den wie du auch bei Amazon gekauft und er kam an. Und schon bei dem Titel habe ich ja Angst. So, ey, German Fright Movie. Dann siehst du dieses Cover, worüber wir auch nochmal reden müssen, lieber Dominik. Ey, ich habe keine Ahnung.
Ich erkläre es gern kurz, wer es nicht sieht. Also zu meinen, ihr lieben Vögel da draußen, 99% hören uns auf einem Smartphone, nehme ich an. Geht mal kurz auf Google, German Fright Movie eingeben, dann seht ihr so ein schwarz-weißes Cover mit roten Überschrift. Da sieht eine Frau, eine ältere Frau, vor einem Wohnwagen und davor ist, das ist wohl diese Rakete, Patriot. Aber was will uns das Cover denn sagen? Was ist das denn?
Ich habe keine
Ahnung. Warum? Wer ist, wieso? Warum?
Ich habe so ein bisschen die Ahnung, dass diese Teil, was da steht, wo Patriot draufsteht, vielleicht irgendeine historische Bedeutung hat und dass daneben eine alte Dame steht, die Zeit vielleicht mitgemacht hat, dass das irgendwie so ein Insider-Running-Gag ist, den aber nur Ortskundige verstehen. So irgendwie, anders kann ich mir nicht, weil ansonsten macht das Sinn. Es macht keinen Sinn, es ist eine Komödie und das Cover macht einen einfach schon nur betroffen. Ich habe keine Ahnung.
Vielleicht laben wir gerade richtig scheiße, Tom, denn wann habe ich den Film gesehen? Vor 3 Monaten etwa, oder? Und ich habe mich durch den Film durchgelitten. Und das ist wohl diese Rakete von dieser Frau hier. Siehst du das da unten? Dreh mal um. Du hast das Cover nicht bei dir, oder?
Doch.
Habe ich was verpasst? Habe ich da was verpasst?
Nee, das kommt doch ja nicht vor, oder?
Wäre jetzt peinlich, wenn es vorkommt und das wäre in der Sendung
drin. Nee. Also ganz ehrlich, ich habe den Film jetzt auch vor rund einem Monat gesehen. Und ich möchte, warte mal, aber wir sind, ich kann noch mal gucken, und zwar, das ist mir ja, zur Not können wir heute rausschneiden, ach, machen wir einfach nicht.
Das wäre peinlich jetzt, wenn wir...
Nee, ey, ohne Scheiß, und zwar...
Es fehlen 2 Segmente, das Segment Ninja und Italienischkurs. Genau. Mentioned in the credits and therefore not included in the film. Aber kann ich mich an eine...
Okay. Ich kann mich an die nicht erinnern.
Ich kann mich nicht erinnern.
Ich kann mich auch nicht erinnern. Wir haben den geguckt, aber das zeigt ja auch nur, wir müssen uns ja nicht rechtfertigen, denn der Film, das soll nicht immer als direkte Wertung herangehen, aber einfach nur, um einen Vergleich zu haben, was andere Leute von diesem Film auch halten. Der hat ein IMDb-Rating von 1,5.
Ich habe noch nie zuvor einen Film gesehen, wer mich kennt, meine Freunde, die mich richtig gut kennen, ich habe viel Scheiße gesehen.
Du bist Steven Seagal-Fan.
Und da habe ich in den letzten 10 Jahren sehr, sehr viel Scheiße gesehen. Und das ist wirklich der schlechtest bewertete Film, auf IMDb, den ich je gesehen habe. Muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja, ich hatte noch auch so einen kanadischen TV-Weihnachtsfilm mit David Hasselhoff in einer Nebenrolle. Der war auch irgendwo bei 1, irgendwas. aber da weiß man schon, wovon man hier redet. Der ist halt wirklich dieser Film. Um es mal, den könnt ihr ungefähr vergleichen. Stellt euch vor, ihr guckt euch 1,5 Stunden die Hartz-IV-Version von RTL Samstagnacht an. Falls es noch wer kennt, du hast eine Aneinanderreihung von Sketchen, ähnlich auch wie das denn später bei Switch oder wie sie alle hießen, so ungefähr mit immer wiederkehrenden Charakteren. Und ich muss wirklich sagen, ich habe 2-mal im ganzen Film, da muss ich aber dazu sagen, kurz herzhaft gelacht. Und die ganzen anderen Minuten war es ein durchgequäle Sondergleichen. Also wirklich, also die ganze Idee, ich meine, du hast auch generell, er will ja als Inhalt des Ganzen, probiert er eine Überspitzung des damaligen TV-Segmentes zu zeigen. Er will anprangern, ne? Da kommt es ja schon ein bisschen durch. Er will zeigen, oh mein Gott, die gucken alle nur noch Film und Fernsehen, ihr seid alle nur noch Zombies, die zu Hause hocken. Und dann verarscht er auch noch quasi die Filmlandschaft von damals, die quasi gezeigt wurde. Jetzt haben wir aber das Problem, das war mit Sicherheit damals schon nicht witzig und wirkt heute auch noch wieder einfach überholt, dadurch, dass sich auch die politische Situation extrem verändert hat.
Ja, aber Du kannst, und das finde ich noch ganz spannend, ich schlage jetzt mal eine Brücke zu James Bond. Oh Gott, lieber Herr Woll, ich schlage eine Brücke von Ihnen zu James Bond. Das muss ich mir vorstellen, ja. Du hast bei Bond-Filmen, das sind wie Zeitkapseln, ja? Nimmst du im Geheimnis Ihrer Majestät, das ist eine Zeitkapsel von was war gerade hip und in anno 1969. Das muss man immer alles im Kontext auch mit der Frauenbewegung sehen zum Beispiel. Das Frauenbild in einem Bond-Film, das ist alles anders. Wir dürfen das heute nicht mehr bewerten. Das ist einfach, man muss es so hinnehmen oder man schreibt einen Artikel auf Bento und klagt das Ganze an. Kann man machen. Dieser Film, das ist von 1992, German Fright Movie, das ist eine komplette Early 90s Zeitkapsel. Aber komplett. Das ist heute nicht mehr... Das kannst du heute nicht mehr ausstrahlen. Das kannst du in einer Retro-Episode von Schläferz, vielleicht kannst du das bringen. Aber ganz ehrlich, du kannst nicht mehr connecten damit. Und ich habe noch ein ganz großes Problem mit dem Film gehabt, von der Machart her. Ich fand den Ton, der war sau schlecht. Also wenn ich schon sage, ich mache einen Film, dann würde ich gerne als Zuschauer problemlos verstehen, was da gerade gesagt wird. Aber die hatten da echt Mikroprobleme in dieser Produktion. Hast du oder siehst du das anders?
Nee, ist komplett richtig. Ich meine, da darf man jetzt auch nicht vergessen, wer jetzt denkt, du hast da irgendeine Hochglanzproduktion. Die haben ihre Firma da höchstwahrscheinlich gegründet und sind einfach losgezogen und haben probiert, wie können sie aus nix irgendwie einen Film zusammenbasteln.
Respekt. Respekt, nur Respekt. Das, genau so fängst du eine Filmkarriere an, genau mit dem Scheiß fängst du an eigentlich, oder?
Richtig, genau. Also er hat hier auch noch zusammen mit der Hohn des Ganzen mit Frank Lustig den Film gemacht, der hier genau, Regie, Produktion, Verleih, Uwe Boll und Frank Lustig. Ja, Lustig ist daran halt nichts. Das Problem ist, dass er auch sich nicht nur so Ton-Bildqualität, ey, darauf kann ich scheißen. Ey, ich habe mir Ittenbach-Filme hier auf DVD angeguckt. Ja, also über Qualität der Audio- und Videospur, gerade aus der Zeit, wo das überhaupt erstmal möglich war, mit Privatequipment selber einen Film aufzunehmen, weißt du? Wenn du da einen Audio-Rekorder oder so was mitgeschleppt hast, dann hast du hier nicht so einen kleinen Mini-Videorekorder in der Hand gehabt, sondern da hast du gefühlt einen ganzen Ü-Wagen mitgeschleppt. Und das ist alles überhaupt gar kein Problem. Ey, da kann der Ton rauschen, da kann das asynchron sein. Drauf geschissen.
Aber ich bin trotzdem der Meinung, es zerstört die Atmosphäre. Wenn du etwas nicht wirklich verstehst, weil der Ton nicht gut genug, mit genug Druck aus dem Fernseher kommt.
Ja.
Weißt du was? Es
ja, ja.
Es geht was kaputt.
Ja, ich habe letztens eine Z-Horror-Produktion aus Deutschland geguckt. Da war auch Budget, glaube ich, 1.500 Euro oder so weiter. Und da war es genauso. Da wurde der Ton nicht ordentlich geangelt. Da wurde vielleicht das falsche Mikrofon verwendet, wenn sie draußen gedreht haben. Haben ein Richtmikrofon genommen, haben die falsche Niere drin gehabt, irgendwie als Richtcharakteristik. Irgendwie sowas, wovon man da vielleicht... Man hatte einfach auch vielleicht nicht mehr, weißt du? Man hatte besser, ich weiß ja nicht. Damals noch was zu schneiden, ist was ganz anderes, als wenn man heute in so ein digitales Programm redet. Ja, zack, klar. Zack. Ne?
Ey, deswegen habe ich völliges Verständnis, aber mein Problem ist einfach, ich kann diesen Film erwerben, ja, auf Amazon, und ich könnte jetzt ein Opfer sein, das einfach sagt, oh, witzig, das ist shit, wie nackte Kanone, schaue ich mir jetzt mal an. Aber diese Person fühlt sich total verarscht.
Natürlich. Mein größtes Problem ist eher mit dem gesamten Inhalt, ne? Dass er spätestens ab der zweiten Hälfte, wo er Dr. Uwe Boll selber mitspielt, als spielt er nicht den zweiten Danger Seeker. Ne? Der Danger Seeker. Dass er dort schon anfängt, den typischen Boll raushängen zu lassen, dass er, ich will es mal sagen, Zwietracht sieht in eine Situation, wo es einfach nicht angebracht ist. Wo, weißt du, wo ich heute, wenn ich mir heute angucke, dass irgendwie ein Olli Schulz besoffen auf die Berlinale geht und ich sage, da steckt ein gesunder Witz dahinter, der die Leute zwar bloßstellt, aber sie nicht entblößt. Da sage ich, okay, das finde ich sehr witzig. Aber wenn du wie ein Herr Dr. Uwe Boll darin gehst, Und die wussten ja davon überhaupt nicht, was da ist. Das hat er einfach mit in seinen Film. Er geht auf die Premiere von Manta, der Film. Das ist auch einfach, das ist so ein Zeitdokument. Das musst du auch erstmal wieder haben. Also allein schon dafür, dass er bei der Premiere von Manta, der Film, wo die ganzen Koks-Produzenten da mit Anzug und Sonnenbrille da rumstehen, den hätte ich, da war ich so halb auf seiner Seite, weil das sind alle so richtig geleckte Arschlöcher da. Und er stellt da Fragen und er kommt da an und schnappt sich da so eine blonde Darstellerin und haut ihr dann raus, ja, stimmt es, dass du die Rolle nur gekriegt hast, weil du mit dem und dem gefickt hast. Das Problem ist, dass ich den Witz dahinter, ich verstehe, was er machen will, aber er ist nicht gerade galant da drin, diese Frage auch so sympathisch rüberzubringen, als dass er als Witzemacher charismatisch oder sympathisch rüberkommt, sondern auch einfach als genau so ein Arschloch. Und deswegen macht das Ganze ja keinen Spaß. Du bist eher auf der Seite des Gefragten, wo du dir denkst, da kommt der Typ, der dich gerade verarschen will, komm, verarsch den mal schön selber. Da ist einer bei, irgendein Nebendarsteller, irgendein Typ da, der schon 80 Zigaretten am Tag raucht, der probiert irgendwie so ein bisschen mitzumachen und weiß schon, was für ein Quatsch da alles ist. Aber da merkst du, er hat nicht diese, und das hat man ja auch später, er hat nicht dieses Bewusstsein, diese
Finesse?
Diese Finesse und Empathie für die Leute. Du merkst richtig, er will die Leute verarschen, weil er die auch irgendwie nicht leiden kann. Und nicht, weil er die danach in den Arm nehmen will und sagen will, ach komm, war doch witzig, komm, jetzt hat man nicht so einen Stock im Arsch. Nee, du hast das Gefühl, ey, der hasst die einfach alle wirklich.
Und das fände ich wiederum sympathisch irgendwie, keine Ahnung.
Ja, nee, weil die meisten, man kennt die selber alle nicht. Die wollen da einfach gerade ihren Spaß haben und die haben da selber gerade einen Film auf die Beine gestellt und er versaut den Abend, so, weißt du?
Ich hab dieses Manta-Segment, ich verstehe, ich bin zu dumm. Ich bin zu dumm, um die Zusammensetzung dieser Sequenzen richtig zu verstehen. Ich bin zu dumm, dieses Manta-Segment in Zusammenhang mit den anderen Szenen zu verstehen. Ich bin zu dumm. Wenn es eine Satire auf die damalige Zeit sein soll, okay, dann macht es vielleicht irgendwie Sinn, aber ich sehe den roten Faden in dieser Storyline so nicht. Irgendwie, das geht mir völlig an mir vorbei. Und ich finde es, und trotzdem, ich anerkenne ihm hier den Versuch, mit nichts Gold zu machen. Ich verstehe, die Talkshow-Sequenz, die haben ja sogar ein bisschen Bühnenarbeit leisten müssen. Da wurde ein bisschen was gebaut, die haben ganz viel Herzblut da reingesteckt.
Oder es gab es schon und die durften einfach drehen. Da sind ja leider keine Extras mit drauf. Die DVD ist hier von, was ist das? ZYX Music, keine Ahnung, Sprache, Deutsch, Code-Free, so weiter ist da nichts drauf. Auch ganz schlechte Qualität. Mein DVD-Player hat, oder mein Blu-ray-Player hat das Ding nicht mal erkannt.
Ja, stimmt, das war das, genau, stimmt.
Ich musste sogar mein Laptop rauskramen. Das ist richtig, also mein Laptop ist wirklich die allerletzte Bücknutte, die ich aus irgendeiner Ecke hole, die alles mitmacht, wenn alle anderen streiken. So ungefähr, weißt du? Und da hat das Scheißding funktioniert, ey. Und, nee, das ist ein Scheiß, das ist auch kein Film, das ist scheiße, das würde heute auch nicht mehr rauskommen, heute wäre das ein YouTube-Video, was die Hälfte gehen würde höchstens und alle würden sagen, ja, ist ja nett, dass du mal mit Kameras rumspielen durftest, weil jetzt, wenn du mal einen richtigen Film drehst, weißt du wenigstens halbwegs, wie die Technik funktioniert. Und ich muss aber sagen, die zwei Szenen, die ich so witzig fand, war zum einen mal, den ich dann danach nicht mehr sympathisch fand, der erste Danger Seeker, der den Obdachlosen interviewt. Der mit den Alkoholtassenbechern hingeht und er sagt, er möge doch bitte erraten, was das für ein Alkohol ist. Und ich muss wirklich sagen, ich habe im ersten Moment auch gedacht, dass er einen Schauspieler geholt hat, der den Obdachlosen spielt, aber man sieht ganz klar, nein, ey, der hat da einen richtigen Obdachlosen rangeholt, der ihm einfach gesagt hat, wahrscheinlich hier, du kannst umsonst saufen und vielleicht kriegst du noch 20 D-Mark in die Hand gedrückt, damit du bei Lidl noch mehr saufen kannst.
Das hat er nicht gemacht, oder?
Weiß ich nicht, würde ich ihn mal fragen, falls er sich noch daran erinnern kann.
Okay, wir müssen uns, okay, Tom, wir haben ja beides Bestreben, dass wir irgendwann mit dem großen Mann sprechen können, oder?
Und ja.
Ich würde sagen, ich mache einen Fragekatalog, wo wir all diese Fragen, die sich in den nächsten Episoden auftun werden, die kommen da rein und die werden mit ihm gemeinsam beantwortet.
Ja, habe ich Bock drauf. Und das erste ist der Obdachlose bei der Szene bei German Fright Movie. Und er sagt denn, irgendwie, er fragt ihn nach der Jacke Ja, Mensch, da haben wir eine schöne Jacke an. Und dann, ja, wo haben sie sich die erholen? Ja. Und dann will er irgendwas antworten und der Daniel Siegel, ja, ja, passt schon. Oder irgendwie, er wimmelt ihn richtig ab. Da musste ich in dem Moment, war das so eine Art von Respektlosigkeit. Ich musste so lachen, das hat mir so leid getan, dass ich da lachen musste. Und dann sagt er auch noch so im Nachklang, als das Bild schon ausfadet, so, naja, ist aber ein bisschen zu groß. So, weil er, Alter, ey, ohne Scheiß, die einzige Jacke, die er seit 10 Jahren hat, weißt du, natürlich sind diese, die hat er in irgendeinem Müll gefunden, er sagt, ey, ist immer ein bisschen zu groß, ne? So als, oh, Alter, ich hab so, das war so böse.
Und ich hab, jetzt wollen wir drüber sprechen, wenn's ein echter Obdachloser gewesen wäre,
ja.
dann also in all dieser Zwischenmenschen-Tragödie, die da ist, sehe ich jetzt effektiv Kunst. Das kann kein anderer machen als Uwe Boll.
Oh, ich find's ganz schlimm,
Michael weil... Michael Bay hat's nicht gemacht.
Ach, Michael Bay, ey. Mit dem kannst du mir auch jagen. Aber, ich finde es so schlimm, also wenn er einen echten Obdachlosen genommen hat, dann hat er ihn halt einfach extrem respektlos behandelt. So. Und daran muss ich dann denken, und das kann ich nicht gut heißen. Aber, ich kenne die Geschichte dahinter nicht, aber in dem Moment, ey, ich hab's so gefeiert. Und dann, die Szene hatte ich die schon vorher, die war auch in irgendeinem Trailer oder YouTube-Video oder sonst irgendwas, was ich mir angeguckt hatte, wo der Nachrichtensprecher sagte, dass irgendwo eine Überschwemmung ist und die sagen, ja, die konnten aber kein Nachrichtenmaterial feststellen, deswegen haben sie es mal nachgespielt. Und du siehst ja nur das billigste Plastikgummi, was die da irgendwie einen halben Baum aufgestellt und so was, und dann nehmen die einfach eine Schüssel Wasser und schütten die da drüber aus. Das ist so großartig. Das ist mein Humor. Also da habe ich wirklich davor gesessen. Allein dafür waren diese 5 Euro, 6 Euro, die ich für die DVD ausgegeben habe, einfach Gold wert. Ich habe da wirklich Tränen gelacht. Ich saß davor, das ist der Größte der Welt.
Aber das ist wunderschön. Das Schlimme ist ja eigentlich, wir haben beide German Fried Movies so, was, Anfang August haben wir mit dieser Idee rumgespielt, dieses Bollwerk auf die Welt loszulassen. Und da waren ja noch Überschwemmungen in Deutschland, oder? Das war gerade die Zeit, oder?
Ja, ja.
Wir wussten beide, das ist jetzt gerade völlig unpassender Humor. Irgendwie, keine Ahnung. Es ist schlimmer geht's eigentlich nicht.
Aber. Ey, wenn unsere Politiker dastehen können und live in die Kamera lachen können, wäre das, dann dürfen wir über so einen Witz lachen.
Absolut, bin ich völlig deiner Meinung, ganz klar.
Ja.
Ich bin ganz ehrlich, ich habe nicht viel gelacht.
Nein, alle anderen Szenen. Diese eine Witz, wo der Typ die ganze Zeit nur vorm Fernseher sitzt und seine Frau probiert, Aufmerksamkeit zu bekommen und im Hintergrund wird sie einfach nur. Da wird sie von allem und jedem durchgevögelt, weil immer wieder, da kommt der Monteur, da kommt der, da kommt der. Da habe ich gedacht, okay, das hätte vielleicht für 2 Sekunden kurz witzig gewesen, aber ich saß wirklich davor und frage mich, wo ist denn da jetzt der Witz?
Es hört sich jetzt witziger an, als es im Film wirklich war. Es war nicht witzig.
Nee, war's auch nicht. Auch die ganze, ich meine, die ganze Szene, wo die, was sind das, die Kommunisten da in der WG wohnen oder was? Oder die, was sind das? Was für welche, oder?
Hey, ich bring's nicht mal hin.
Irgendwelche Emo-Hippies da, keine Ahnung. Auf jeden Fall, da hat dann natürlich die politische Situation wieder gespielt. Da war dann auch wieder eine bei, die ganze Zeit nur vögeln wollte. Das ist aber sowieso so ein Humor, den er gerne nutzt, ne? So dieser Brechstangen-Humor. Frauen sind nur Objekte und Vögeln und haha, ist ja Pipi-Kaka-Humor witzig. Wo ich noch nie drüber lachen konnte. Also da, das ist für mich so. Das ist so die Schiene, wo ich sage, okay, da in dieser Welt wird aber auch noch über Blondinenwitze gelacht, ne? Ja. So ungefähr.
Ja. Und also, was mich am meisten jetzt gestresst hat an diesem Film eigentlich, wir haben uns eben Anfang August über dieses Projekt unterhalten, dass wir es machen wollen, dass wir es geheim halten, so gut wie möglich, dass niemand im Umfeld davon praktisch was weiß, zumindest nur die wenigsten. Nicht mal unsere Podcast-Partner wissen davon, das ist so wie unsere kleine Affäre, die wir dreckig durchziehen, keine Ahnung.
Ja. Wir holen uns das extrem halt an anderen Ecken, wenn wir es im eigenen Haus nicht kriegen.
Das ist gemein. Jedenfalls, liebe Grüße an den Markus an dieser Stelle. Und ich ging hoch motiviert an dieses Werk, aber brutal. Ich ging steil.
Ja.
Tom Burgas, Podcast-Legende, und ich, der kleine Schweizer, der kaum Hochdeutsch sprechen kann. Und wir machen dieses Teil. Ich habe das Ding eingeschoben und wollte schauen. Ich so, scheiße, ist mir das egal, was da gerade passiert. Connecte nicht. Ich war wie so ein Computer, der versucht, mit dem Device zu connecten, aber kommt immer Fehlermeldung. permanent Fehler machen. Ich konnte den Humor nicht adaptieren. Ich konnte diese, wie lange waren es, 90 Minuten? Ich hoffe, ich glaube, es waren weniger. Ich konnte, es war für mich ein effektiv ein Leiden. Es war ein brutales Leiden für mich.
Ich habe mich so ein bisschen gefühlt wie, hast du schon mal Only Lovers Left Alive geguckt?
Nein. Nein.
Und da dreht sich ja um Vampire und das ist so ein bisschen New Age. Hier, der ist auch von wem ist der Film hier? Von Olle, ach, wie heißt er denn? Jim Jarmusch?
Das, ich glaube, Jim ich kann es dir gerade sagen. Jim Jarmusch, ja.
Ja, genau. Und hier mit Olle Logi, hier, wie ich jetzt wieder, Mann, ja, ich spiele ja ganz viele Leute mit, die man kennt.
Mit Tom Hiddleston mit dabei, Tilda
Swinton. Genau, Tom Hiddleston.
Anton Yelchin ist mit dabei, der Verstorbene, der Gute,
ja. Richtig, und die leben halt alle da so mega analog in ihren Häusern. Und ich habe mich so gefühlt, ich habe mir eine DVD von Uwe Boll, dann sehe ich auch noch diesen Film da. Dann hatte ich nebenbei, weil ich einfach Second Screen gucken musste, habe ich meinen Mac, der nebenbei irgendwie einen anderen Podcast bearbeitet hat. Ich habe nebenbei meinen 4K-Fernseher unten völlig verkabelt, weil meine Bückkrücke namens Laptop, die alte, ja nicht mehr mit, ohne Strom Direktanschluss an sein kann. Und nur da aber die DVD. Und dann war auch noch alles verkabelt. Ah, ja. Und das Kabel hat aber kaum, das war kaum lang. Ich hatte nur noch das alte Gerät dafür. Und ich lag dann auch noch auf meinem kalten Boden und hab diesen Film geguckt, völlig verkabelt und analog gefühlt, weil der auch nicht mehr ins Internet kommt. Und das nur, um diesen Film zu gucken. Also das war 90er pur. Und da sag ich mir, ey, danke dafür, German Fright Movie. Da habe ich mich auch sehr deutsch gefühlt, als ich da gesessen habe. Wir sind ja Neuland.
Ja, ja.
Also, das war im Grunde eine sehr schöne Erfahrung mit einem sehr beschissenen Film.
Ja.
Also, der ist wirklich, das Traurige ist ja, der ist ja auch nicht so scheiße, dass man es noch unterhaltsam findet. Das ist ja das, was du angesprochen hast. Der ist einfach langweilige Grütze.
Ja, das ist eines der Kunststücke, wenn du einen Film hast, der schlecht ist, dann kannst du einen Typen wie Tom Burgers nehmen und sau viel Spaß haben damit. Da gibt es Filme, die sind einfach so ein Zolala und du kannst weder was drüber sagen, es lässt dich kalt, es ist so ein neutrales, ein 5 von 10 Sterne Film. Mhm. Und ich dachte immer, wenn es dann richtig schlecht wird, dann kannst du eben richtig drüber herziehen. Ich habe jetzt hier für mich einen Film, das ist auch ein 1-Sterne-Film für mich, glaube ich. Also ich kann nicht mehr, ich weiß nicht, wo ich noch einen halben herbekommen soll, aber ich kann nicht viel drüber sagen. Einfach nur, dass ich es nicht verstehe.
Ja, ist mir zu hoch. Der ist halt, ja, der ist unlustig, er ist kacke, er ist auch nicht so dolle produziert. Er hat zwei Lara dann diese ganze Gerichtsszene. Mhm. Da, er will ja, du merkst ja, wann er einen Witz machen will und du sitzt halt einfach nur davor und es fühlte sich so an, wie jemand, wo du dir denkst, dessen Witz war schon vor 20 Jahren 60 Jahre alt.
Ja, genau.
Wo du denkst, wirklich, also wo bestimmte Bilder, ob das politischer Natur, sexueller Natur oder sonst irgendwas, wo das Frauenbild, alles, wo du denkst, wirklich, ist das dein Ernst, dass du noch so denkst, dass du da auf der Basis noch Witze machst? Okay. Also selbst damals schon, kann mir keiner erzählen. Man kennt ja Sachen von damals, die witzig waren, ne? Zu jedem Jahrzehnt gibt es ja Komiker, die kannst du dir heute noch angucken, die sind immer noch witzig.
Ja, klar.
Und das zählt auf jeden Fall nicht dafür. Und ich sag mal, man muss jetzt auch mal sehen, das war der allererste Film von Uwe Boll, den er auch noch in Co-Regie geführt hat. Ich meine, er hat die ganze Produktion übernommen, er hat mitgespielt. Er muss sich ja auch erstmal selber finden, wo liegen seine Stärken. Und was er für sich entdeckt hat, ist, dass seine Stärken auf jeden Fall nicht im Humor liegen. Also das kann man schon für spätere Filme auf jeden Fall auch festhalten. Ich glaube, er hat einen einzigen guten Film gedreht, wo komödiantische Anteile vorhanden sind und wo er einen Director's Cut auch später rausgebracht hat. Und da sind schon ein, zwei Szenen drin, wo ich wirklich sagen muss, da muss ich schon dümmlich grinsen. Ich habe der Kacker in meinen Mund gemacht. Da muss ich mal lachen. Da muss ich mal grinsen.
Ja, ja.
Oder, ja, man sagte uns, dass das, es gibt das Gerücht, dass sie das Ganze mit Nazi-Gold finanziert haben. Ja, was soll ich dazu sagen? Das stimmt. Ja, großartig.
Ja, wir werden noch viel Spaß haben mit dem, was noch kommen wird, aber
genau.
Noch nicht heute.
Genau, wir sagen auch ganz klar, wir haben ein, zwei, drei Filme noch nicht in unserer Sammlung aufnehmen können, weil die scheißen teuer sind. Alle anderen haben wir. Ich hoffe, dass wir alle durchnehmen. Wir müssen allerdings auch sagen, dass gerade jetzt so die ersten zwei, drei Filme, so wie es aussieht, der nächste, der jetzt kommt, da wissen wir das auch. Genau, und da können wir auch, das ist ja alles kein Spoiler, die sind alle schon ziemlicher Crap. Und wir besprechen die, wir wollen da nicht also wir wollen nicht einfach raufkloppen, auf keinen Fall, aber wenn die schon scheiße sind, gerade mit Amoklauf habe ich auch meine Probleme.
Ich habe gerade gelogen.
Cool.
Der zweite ist übrigens Barschel, Mordengen.
Der zweite, Barschel ist der zweite gewesen, ich kenne jetzt.
1992 laut Wikipedia, jetzt gehe ich noch kurz auf die IMDb.
Blub. Hat er nicht Amoklauf als zweites gemacht?
Ja, effektiv, Barschel ist auch hier auf IMDb als zweites gelistet.
Okay. Ja, den passt doch mehr. Okay, den haben wir. Genau, Barschel. Mord in Genf. Ganz große Ding, immer noch nicht aufgeklärt, ne? Und, mehr, ganz ehrlich, die DVD, die könnt ihr euch sowas von schenken. Guckt euch ein paar Snippets bei YouTube oder so an. Und dann wisst ihr, auf was ihr euch einlässt. Die witzigen Szenen sind auf jeden Fall bei YouTube zu finden.
Also von Kentucky, von German Fried Movie, das meinst du?
Ja.
Nicht von Barschel. Ich weiß nicht, ob der witzig ist.
Ich glaube, das ist nicht. Nee, Barschel soll nicht witzig nicht sein. Ich hoffe, oh Gott, bitte lass ihn nicht witzig sein.
Der Boll hat nie eine Rom-Com gemacht, oder?
Da hat der nicht das Gefühl. Der würde, der würde nie eine Rom-Com machen. Ich glaube, das Höchste, der Gefühle, was Rom-Com angeht, ist weil Name of the King Teil 3. Also mehr Rom-Com geht bei ihm nicht. Nee, ich glaube, ich weiß nicht, ob er ein paar romantische Anteile bei Max Schmeling drin hatte. Ist da irgendwie ein romantischer Part mit, wo er sich verliebt oder so?
Hey, ich kann Max mich Schmeling? An Schmeling eben, das ist auch für mich, ich habe den einmal gesehen. Das ist für mich eine komplett neue Entdeckung quasi, ist schon so lange her.
Cool, den ja. Mochte ich. Max, den Schmeling mochte ich. Dann ziehen wir doch nicht in die Länge. Nee. Von daher, der erste Film, pure Scheiße.
Ja.
German Fried Movie. Da braucht man nicht schön reden.
Beide einig, das war nix.
Das war wirklich nicht nix. Setzen, weitermachen.
Jo, absolut.
Und von daher war das die erste Folge mit ein bisschen Gebrabbel da am Anfang noch. Und denn jetzt ab Folge 2 kontinuierlich nur weiter mit den reinen Filmen von Uwe Boll. Ich freue mich so riesig, ne? Ich habe so Bock auf dieses Projekt, ey. Und von daher, Barschel. Mord in Genf. Wir hören uns.
Wir hören uns. Bis dann. Tschüss.
Ah, die Jacke ist aber ein bisschen groß hier. Ja.